Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die vor knapp 5 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 ihre komplette Familie verloren hat, ihren Mann und ihre 3 Kinder. Heute Vormittag ist sie bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen, Constanze Falkenberg.
Guten Morgen, Herr Heim. Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Falkenberg, das alles ist knapp 5 Jahre her. Ihr Leben hat sich dadurch natürlich dramatisch verändert. Gibt's inzwischen sowas wie eine neue Normalität in Ihrem Leben?
Nein.
Nicht?
Nee, weil es ist so, ich habe ja relativ bald nach dem Unfall, 1,5 Jahre nachher angefangen, nochmal eine Ausbildung zu machen. Mhm. Habe jetzt im März das Examen bestanden zur Physiotherapeutin. Und ich glaube, jetzt so langsam wird so ein bisschen Alltag auch einkehren.
War
jetzt
das die richtige Entscheidung, diese Ausbildung
absolut, zu machen? Absolut, absolut. Ich habe es noch keinen Tag bereut.
Gestatten Sie sich inzwischen auch sowas wie Freude und Spaß zu empfinden im Leben, im Alltag?
Ja. Ja? Habe ich mir immer gestattet.
Von Anfang an?
Von Anfang an. Ja, also ohne Lachen und ohne dieses Quäntchen Spaß, das man so braucht. Also ich glaube, da geht man echt unter.
Hat das Menschen nicht auch irritiert? Mhm. Also angesichts dieses Totalverlustes, den Sie erlitten haben?
Doch, ich glaube, da waren schon manche Leute so ein bisschen verwundert, wie wir da umgegangen sind und dass ich es auch so von außen ein bisschen normal angesehen hat, auch wie wir uns benommen haben, so meine Mutter, meine Schwester und so drumherum. Wir haben schon, es war schon außergewöhnlich, ich glaube das schon und ich kann das auch nachvollziehen.
War das ein Plan von Ihnen, sich genau so zu verhalten oder hat sich das einfach so ergeben?
Sowas kann man nicht planen. Also so ein Schicksal plant man nicht und wie man damit umgeht, plant man schon zweimal nicht. Also ich habe mich also immer leiten lassen. Ich glaube an den lieben Gott, der uns so ein bisschen leitet und ich glaube, der möchte auch nicht, dass wir immer traurig sind. Ich denke, so eine Balance sollte man einfach immer haben.
Also wenn Sie es ansprechen, der Glaube hat Ihnen auch geholfen in all diesen zum Teil natürlich auch desaströs schweren Stunden, die Sie durchleben mussten.
Definitiv. Letzten Endes ist der Glaube daran, dass es meiner Familie da, wo sie jetzt ist, gut geht und dass sie jetzt da einfach sein können und auch zusammen da sein können, das hat mich immer getragen, das hat mir immer geholfen.
Verspüren Sie noch sowas wie Nähe?
Ja, laufend. Ganz oft.
Wie kann man sich das vorstellen?
Da gibt es ganz viele Situationen. Manchmal habe ich irgendeine Frage, wo ich einfach nicht klarkomme mit so ganz banalen Alltagsdingen, so ja, mit Passwörtern oder mit irgendwas, wo ich dann einfach sage, oh, Jörg, jetzt sei so gut und sag mir, wie ich das machen soll. Und es kommt irgendwo aus dem Nichts, weiß ich dann plötzlich, wie es jetzt weitergeht. Und das sind solche Momente, die habe ich auch beim Sport, wenn es mich weiterträgt, wenn ich dann irgendwie denke, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann kommt von irgendwo her, komm jetzt, mach weiter, okay. Geh weiter. Das habe ich ganz oft.
Es gibt ja, denke ich, eigentlich nur 2 Möglichkeiten, mit so einem Schicksal umzugehen. Entweder man verkapselt sich selbst oder man geht offen, vielleicht auch offensiv mit um. Sie haben sich für die zweite Variante entschieden. Wie man sich verhält und wie man mit einem solchen Schicksalsschlag auch öffentlich umgeht. Sie haben relativ rasch nach diesem Unglück auch eine Filmdoku gedreht. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden?
Also für dieses Offensive, für die Entscheidung, ich glaube, die ist nicht bewusst gefallen. Aber was bewusst gefallen ist, war diese Entscheidung, diese große Dokumentation zu drehen. Es saßen alle so ein bisschen in Hab-Acht-Stellungen, haben gewartet, ob nicht doch noch dieses große, tiefe, schwarze Loch kommt, wo ich dann reinfalle. Und ich hatte dieses Angebot von den 2 Filmemacherinnen und wir haben in Vorgesprächen, habe ich gespürt, dass mir die beiden unheimlich gut tun, auch in der Verarbeitung. Und
Das hat sich auch so bewahrheitet während der Dreharbeiten.
Hat sich absolut bewahrheitet, ja. Also die Mädels haben so spannende Fragen mir gestellt und ich habe dann ganz oft gedacht, das tut mir jetzt echt gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir drehen diesen großen Film. Und ich hatte mir dann erhofft, falls dieses schwarze Loch dann doch noch käme, dass ich dann vielleicht auch irgendwas habe, wo ich mich rausziehen kann, wo ich sagen kann, da ging es mir noch gut und da konnte ich sowas machen.
Sie hatten auch nie das Gefühl, dass Sie in so einem Hamsterrad drin sind und da jetzt irgend aktionistisch irgendwas machen und abends dann zu Hause wieder in eine leere Wohnung oder ein leeres Haus kommen und alles stürzt über Ihnen zusammen?
Überhaupt nicht, nee, nie. Also ich bin auch nicht so ein Mensch, der sich dann auch so komplett zurückzieht, beziehungsweise wenn ich das tue, dann tue ich es ganz bewusst. Ich habe in der Zeit auch so ein bisschen angefangen zu meditieren und ein bisschen Yoga zu machen. Sowas mache ich dann schon und da verarbeite ich dann schon auch viel. Mhm. Aber dieses, was Sie jetzt ansprechen, dieses Himmelhoch hier nach draußen tragen und dann drin ganz verzweifelt sein, das war nie so. Das hatte ich nie nehmen.
Man muss dazu sagen, Sie haben sich sehr bewusst dafür entschieden, in dem Haus zu bleiben, in dem Sie mit Ihrer Familie, mit Ihrem Mann, mit Ihren drei Kindern gelebt haben, wissend, dass da natürlich immer und permanent ganz viel an diese Menschen erinnert, die nicht mehr da sind.
Ja, aber das hat mir, also diese erste Begegnung mit meinem Haus, das war so ein Heimkommen. Ich habe gesagt, hier ist mein Zuhause, hier möchte ich sein, hier sind alle. Und ich habe mich da immer ganz, ganz geborgen gefühlt. Da war wirklich zu Hause und da hatte ich meinen ruhigen Pol und da wusste ich, ja, ich habe mich da echt immer in die Arme genommen gefühlt. Auch wenn es nicht
Sie haben da auch
körperlich
nichts verändert?
Doch, ich habe natürlich was verändert, ja, klar. Ich habe ziemlich bald die Kinderzimmer ausgeräumt, weil man natürlich sehr ungern mich allein in das Haus hat ziehen lassen. Und dann hat ein guter Freund beschlossen, dass er nochmal eine Berufsausbildung macht und dann bei mir mit einzieht. Und dann habe ich dem die Kinderzimmer ausgeräumt, also relativ bald nach dem Unfall. Und das war für mich auch so eine Art, nochmal richtig Abschied zu nehmen von diesen Dingen, weil ich ja von den Kindern selber jetzt nicht mich
haben
wirklich habe verabschieden können.
Haben Sie sich bewusst einen Ort im Haus ausgesucht, an dem Sie trauern können?
Ich habe einen Raum, ja, wo auch alles aufbewahrt ist, was da bleiben darf von den Kindern von Jörg. Und da traue ich dann auch manchmal. Aber das kommt auch irgendwo anders mal. Also das mache ich jetzt auch nicht bewusst.
Was damals passiert ist an diesem 3. November des Jahres 2012, Sie waren auf der Heimfahrt, ich glaube, von den Schwiegereltern im Auto. Sie, Ihr Mann Jörg und Ihre drei Kinder Vanessa, Erik und Amelie. Da waren Sie in der Höhe Öhringen und dann ist was passiert?
Ja, da kam uns von der Gegenfahrbahn über die Leitplanke ein LKW in die Quere. Also der hat die Leitplanke durchbrochen. Und ist auf der Leitplanke, ist er umgekippt und fiel dann auf die Fahrbahn und
auf ihr Auto drauf?
Nee, wir sind dran gefahren, also wir sind reingefahren. Also wir haben gesehen, dass der eine Kurve fährt, also dass der diesen Bogen fährt und dass der wohl rüberkommt. Irgendeiner von uns hat gesagt, ich glaube, der hat ein Problem da vorne und aber man schätzt nicht ein. Und als er dann über die Leitplanke kam, sind wir wirklich sehenden Auges in den LKW gefahren. Wir haben,
da haben
gesehen, dass wir, dass das nicht reicht. Also wir haben, ich weiß, dass ich, dass ich jetzt wusste, jetzt kracht's.
Wann war Ihnen klar, dass da jetzt zusätzlich noch was ganz Furchtbares passiert?
Richtig klar war es mir, als ich schon die Beifahrertür offen hatte und nach hinten kurz geschaut habe und dann kam dieser Moment, wo ich gedacht habe, oh, die sind schon weg. Mhm. Und ich habe hinten auf den Sitzen nichts gesehen, es war dunkel und ich denke, dass meine Psyche mir da ein bisschen dabei hilft oder geholfen hat in dem Moment. Und ich habe dann nochmal einen Blick zur Fahrerseite geworfen und habe da auf die Straße geschaut und da war kein Sitz mehr, da war nur noch so ein Restlenkrad. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mal, dass ich hier irgendwie so ein bisschen wegkomme. Ich habe auch gesehen oder ja so ein bisschen realisiert, dass das Auto schon brennt und bin dann ja
und ausgestiegen. Haben dann später, also zumindest als kleinen Trost erfahren, dass die im Auto waren, also der Mann und die Kinder nicht verbrannt sind, sondern durch den Aufprall eigentlich schon sofort tot waren.
Ja. Ja, da haben wir ein paar Leuten auch so ein bisschen mitgeholfen, dieses Wissen, dass sie nicht verbrennen mussten oder noch irgendwie was mitbekommen haben. Das
war für sie auch eine tröstliche Erfahrung.
Also für mich war es jetzt nicht so wichtig, ich habe es gewusst, weil ich war ja da und ich habe nichts gehört und es war wirklich alles ganz still. Aber für meine Mutter und für Mitschüler von den Kindern zum Beispiel, die haben für die war das ganz, ganz tröstlich, dass die einfach wussten, die haben jetzt nicht so bewusst verbrennen müssen.
Sie selbst waren verletzt, also nicht lebensgefährlich verletzt, waren dann auch im Krankenhaus. Können Sie sich noch an diese Gedanken erinnern, die, also mit der Gewissheit, es gibt meine Kinder nicht mehr, es gibt meinen Mann nicht mehr, wie Sie damit umgegangen sind in diesem Krankenhaus?
Also wenn ich jetzt zurückblicke, kommt es mir manchmal schon sehr, sehr spanisch vor, weil ich ja tatsächlich auf der Autobahn schon meine Familie habe gehen lassen. Ich wusste, die sind jetzt eins weiter, jetzt muss ich gucken, wie ich weiterkomme, wie ich klarkomme. Ich habe mir in der Nacht, so unfassbar das auch klingen mag, Gedanken gemacht, habe ich was zu leben? Kann ich das Haus verkaufen? Habe ich, dass ich von irgendwas leben kann, dass ich nicht dass ich allein weitergehen kann, dass ich so ein bisschen auch finanziell versorgt bin und auch sonst versorgt und sowas. Schon so ein bisschen verrückt. Da hat sich also schon, das war für alle eigentlich sehr überraschend.
Wir sprechen darüber, wie es für Sie ist oder wie es für Sie war, weiterzuleben nach dem, was passiert ist. Also der Verkehrsunfall vor 5 Jahren, der Tod des Mannes und der 3 Kinder. Haben Sie da bei sich festgestellt, dass Sie letztlich auch fast automatisch funktionieren oder funktioniert haben, weil man muss ja dann noch irgendwelche Dinge entscheiden, Beerdigungen organisieren, was auch immer?
Ja, also da werden schon Sachen verlangt, wo man denkt, nee, also es wäre eigentlich schlimm genug, das müsste nicht sein, solche Dinge wie Urnen aussuchen aus einem Katalog. Also das war zum Beispiel sowas, wo ich echt gedacht habe, das kann jetzt nicht sein. Ich blätter gern Kataloge durch, aber so mit Urnen drin, das war schon eine heftige Nummer, so kurz nachher. Aber letzten Endes ist es einfach so wie der Unfall auch, das passiert und das lässt sich auch nicht abwenden. Ich habe es machen müssen. Wir hatten das geklärt. Ich wusste, dass wir eine Urnenbestattung wollten. Es war schon lange besprochen, immer mal. Und dann war klar, gut, der übrig ist, muss das machen. Und
die Urnen
aussuchen. Da funktionieren ganz spannende Sachen.
Haben Sie, wenn ich Sie so direkt fragen darf, auch professionelle psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Habe ich auch getan, ja.
Hat das was gebracht?
Es war, zu Anfang war mein Krankenhauspsychologe bei mir. Das war ganz spannend. Und der hat mir auch so ein bisschen geholfen. Wobei ich dann später auch mit einem, ich habe einen Bekannten, der Psychologe ist und bei dem war ich dann für ein paar Sitzungen und es waren immer ganz spannende Fragen und ja.
Sie sind ja auch nun ein sehr gläubiger Mensch, in der katholischen Kirchengemeinde engagiert. Hat diese Erfahrung und auch die Gespräche mit diesen Leuten Sie gestützt und getragen?
Ja, klar. Also wir haben zum Beispiel nach der Trauerfeier, die hat bei uns in der Kirche stattgefunden, da waren unfassbar viele Menschen und das Gemeindeteam hat die Bewirtung hinterher übernommen. das erste Mal, als ich sonntags wieder in den Gottesdienst gegangen bin, ich bin herzlich empfangen worden. Alle haben so, das ist aber schön, dass du da bist und wir freuen uns. Und das war wie Heimkommen und getragen sein. Das tut einem einfach gut.
Haben Sie da auch Unsicherheit oder Verunsicherung gespürt, nicht wissend, was die von einem wollen und wie sie auf einen reagieren?
Was man öfters mal beobachtet hat, ist wirklich, dass die Leute sehr unsicher waren, wie sie mit mir umgehen sollen. Dass die sich dann zweimal überlegt haben, gehe ich jetzt hin zu der Frau und rede mit ihr oder drehe ich mich lieber um und lasse in Frieden. Aber ich war einfach schon ganz am Anfang so offensiv und bin dann einfach zu den Leuten hin oder habe einen Blickkontakt aufgenommen und hab dann signalisiert, kommt ruhig her, ihr könnt mit mir reden, und das hat uns dann immer allen gut getan.
Sie haben etwas gemacht, was viele auch als eine sehr große und großherzige Geste interpretiert haben. Sie haben sehr früh dem polnischen LKW-Fahrer, der letztlich für den Unfall verantwortlich war, verziehen. Ihre Familie ist bei diesem Unfall ums Leben gekommen. Ihr Mann, die drei Kinder. Verursacht hat diesen Unfall ein LKW, der die Leitplanke durchbrochen hat und letztlich in dessen Wrack Sie mit Ihrem Auto reingefahren sind.
Ja.
Wer saß am Steuer dieses Autos, dieses LKWs, und warum ist der durch die Leitplanke?
Also der LKW-Fahrer war auch angestellt bei einer Firma, und seine Aussage war schon da in der Unfallnacht. Er hat einen lauten Schlag gehört und hat dann die Kontrolle über den LKW verloren. Und
das sind ja auch Gutachter dann eingeschaltet gewesen.
Ja, sind drei, ich glaube drei oder vier Gutachten sogar gemacht worden, weil man sich, gut, es sind ja auch Versicherungssachen, braucht man drüber reden. Da haben diese Gutachten haben aber einfach nichts wirklich zutage gebracht, weil
kein eindeutiges Ergebnis.
Nee, es gibt wirklich keine Sicherheit. Das Einzige, was wirklich sicher ist, dass der LKW-Fahrer selbst alles richtig gemacht hat. Er hat seine Zeiten eingehalten, er hat keinen Alkohol getrunken gehabt, er war auch nicht eingeschlafen.
Ja.
Und entsprechend war es einfach ein technischer Defekt, ob da jetzt die Luft rausgegangen ist oder ob da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Reifen, es war halt so.
Nützt zwar nichts, aber vielleicht möchte man es doch gerne wissen.
Ja.
Oder spielt es für Sie
also
keine Rolle?
Also für mich spielt es eigentlich keine Rolle, weil ich einfach denke, das ist so groß, es passiert und dann war es einfach so.
Es hat dann einen Prozess gegeben. Und Sie haben sich, also gegen den Fahrer, und Sie haben sich überlegt, hinzugehen und sich dann dagegen entschieden. Warum?
Oh, keine Ahnung. Also das war echt so ein, war ich sehr, sehr hin und her gerissen. Ich hatte eine verhältnismäßig wichtige Vorlesung auch an der Schule und habe mir dann halt schon sehr, sehr überlegt, tue ich mir das an? Und gut, da wurde halt wirklich alles nochmal aufgerollt. Und es wusste auch keiner, was für Bilder gezeigt werden. Und also sowohl meine Eltern als auch meine Rechtsanwältin, die haben also beide mir eigentlich mehr geraten, zu Hause zu bleiben.
Wobei Ihr Vater, glaube ich, hingegangen
ist. Mein Vater war dabei,
Was hat er von der Gerichtsverhandlung dann erzählt?
Mein Vater war sehr erstaunt und sehr verunsichert auch, wie wenig Kontrolle ein Mensch über so ein 30-Tonner letzten Endes hat, wenn der außer Kontrolle kommt, also wenn da irgendwas Technisches passiert. Und das war so wohl die Essenz aus diesem ganzen Prozess.
Sie haben ja auch zu einem frühen Zeitpunkt Kontakt mit diesem LKW-Fahrer aufgenommen. Verständigung ist nicht ganz einfach, weil er aus Polen kommt und kein Deutsch spricht.
Ich habe in der Unfallnacht dem Seelsorger, der bei mir war, den habe ich gebeten, diesen Mann zu bestellen von mir, dass ich ihm nicht böse bin und dass ich ihm da auch keine Schuld gebe, weil ich einfach denke, wenn sowas passiert, da kann nicht ein einziger nur was dafür.
Hat er reagiert?
Nicht jetzt so explizit. Also man hat mir gesagt, dass ihn das ein bisschen getröstet hat, aber letzten Endes er trotzdem diesen Unfall auch mittragen muss.
Ja. Wie, Frau Falkenberg, schafft man es, in die Normalität zurückzukehren und auch sowas wie eine innere Stabilität zu finden?
Also ich glaube, Normalität wäre ein bisschen weit gefasst. Ich glaube, Normalität kehrt keine ein. Da bleibt auch die Frage, was ist normal? Also ich meine, im Moment habe ich natürlich Alltag. Also ich habe jetzt auch im Juli angefangen, in der Praxis zu arbeiten, ja, bei einem Physiotherapeuten, und habe einen Hund seit März bei mir. Und
machen Sport?
Ja, ich mache Sport und mache auch manchmal ein bisschen Musik. Ich singe mal ein bisschen mit meiner Schwester ab und zu. Das ist so meine Normalität. Das ist jetzt nichts, was in der Normalität einer Familie zu vergleichen wäre. Und
aber dieser andere Teil spielt in Ihrem Leben schon auch noch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es vergeht kein Tag, an dem die, die nicht mehr da sind, trotzdem bei Ihnen sind.
So sieht's aus, ja. Die sind wirklich immer da. Also es ist wirklich, ich habe meine Familie im Herzen, die sind immer bei mir, und das klingt so ein bisschen pathetisch und das wird sich nie ändern und es wird auch immer mal wieder wehtun. Dieser Schmerz, dieser Verlust, den nicht mehr anfassen zu können, den werde ich immer haben. Und aber
stellen Sie sich dann auch vor, wie die Kinder heute wären? Würden sie noch leben?
Tue ich oft, ja, werde ich auch viel konfrontiert. Ich suche schon auch Kontakt zu den Freundinnen und Freunden, zu den Klassenkameraden, die Nachbarskinder, mit denen meine Kinder aufgewachsen sind, die sind um mich rum, und ich freue mich an denen. Und dann denke ich, naja, die würden jetzt auch hier, die Große hätte jetzt Abitur gemacht, und da denkt man dann schon mal, was hätte sie jetzt vielleicht studiert oder was hätte sie gemacht. Ja, das kommt immer, also hat man wirklich immer.
Wer hat Ihnen unterm Strich am meisten geholfen? Freunde, Familie?
Oh, da kann ich echt, also das wäre jetzt gemein, wenn ich da jetzt irgendjemanden nennen würde. Also was daraus hervorgegangen ist, ist dieses besondere Verhältnis zu meiner Schwester, die vorher zwar meine Schwester war, wir haben uns gesehen und hatten aber jetzt nicht so innigen Kontakt schon, aber seit dem Unfall haben wir jetzt ein ganz anderes Verhältnis. Und das freut mich, da bin ich ganz dankbar.
Wie lange haben Sie gebraucht, Einladungen annehmen zu können, weil früher sind Sie ja immer zu zweit oder zu fünft gekommen und jetzt die Einladung und Sie kommen allein?
Ich bin immer hingegangen. Ich bin
von Anfang an
war es mir wichtig, das aufrechtzuhalten, und es natürlich ist mir oft schwer gefallen, bis ich dann über die Türschwelle gegangen bin, dass ich gedacht habe, oh, das fühlt sich irgendwie jetzt falsch an. Aber letzten Endes war es dann so, wenn man die Kraft aufgebracht hat, durch die Tür zu gehen, und wenn man dann empfangen wird und dann, wie schön, dass du da bist, und dann, man hat immer irgendwas zu sprechen und es tut immer gut.
Trauerarbeit, Trauerbewältigung bedeutet natürlich auch, durch tiefe Täler zu gehen. Wie oft, Frau Falkenberg, haben Sie als gläubige Katholikin mit dem lieben Gott gehadert?
Keine Sekunde.
Wirklich nicht?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich mich von ihm so getragen gefühlt habe, weil er einfach für mich da war in dem Moment, wo ich ihn jetzt gebraucht habe. Ich habe diese warum passiert sowas, oder warum lässt denn Gott sowas zu?
Das haben Sie nie gestellt?
Nein, habe ich echt nie gestellt.
Sie haben es auch abgesehen vom lieben Gott nicht gestellt. Man kann ja trotzdem fragen, warum trifft mich ein solch brutales Schicksal?
Nee, nie. Ich kann auch nicht wirklich erklären, warum das so ist. Aber so im Nachhinein betrachtet ist es so, dass man diese Warum-Frage einem einfach im Kreis rumführt. Ich bekomme keine Antwort drauf.
Ja.
Und
es löst auch kein Problem.
Nein, es ändert nichts an keiner Tatsache, und es tut einfach nur, es bremst einem einfach nur beim Weitergehen.
Was waren die schlimmsten Momente danach? Waren es die Nächte?
Also die schlimmsten Momente waren die Momente, wo ich die Klassenkameraden, die Schulkameraden, die Freunde meiner Kinder habe weinen sehen müssen und traurig sein sehen müssen. Das war für mich eigentlich das Schlimmste. Und ich versuche da auch echt immer noch so ein bisschen Kontakt zu halten.
Sie haben vorhin erzählt, dass Sie zumindest am Anfang durchaus auch psychologische Hilfe in Anspruch genommen haben. Haben Sie auch Medikamente genommen?
Bei der Trauerfeier habe ich einmal und einmal vorher, um zu gucken, wie es wirkt, aber sonst nicht.
Haben Sie Phasen auch erlebt, wo Sie sich wirklich ernsthaft Gedanken darüber gemacht haben, ob es überhaupt noch Sinn macht, für Sie weiterzumachen?
Nein.
Nie?
Nein. Es war so, dass bei dieser Trauerfeier 10 Tage nach dem Unfall der Chef meines Mannes mir so große Hoffnung gegeben hat, der A gesagt hat, wenn du bei uns arbeiten möchtest, kannst du wieder bei uns arbeiten, und der B diesen Stiftungsfonds gründen wollte, schon 10 Tage nach dem Unfall, und mir damit einfach so eine Möglichkeit gegeben hat oder einfach so einen Sinn gespendet hat, wo ich sage, okay, ja, damit komme ich jetzt klar.
Das ist diese Stiftung, die dann auch realisiert wurde, Gutes tun. Ja. Die nach dem Tod Ihres Mannes und der Kinder ins Leben gerufen wurde. Von wem ins Leben gerufen und was macht diese Stiftung?
Also die Stiftung wurde ins Leben gerufen vom Chef meines Mannes, in Zusammenarbeit eben mit der Sparkasse Karlsruhe, die diese Stiftung Gutes tun, das ist so ein Stifternetzwerk, und da gibt es also diesen CAB, Jörg Falkenberg Stiftungsfonds, das ist mein Mann, und dieses CAB ist die Firma, wo er gearbeitet hat, und da darf ich zum einen einmal im Jahr einen größeren Betrag, der aus der Firma genommen wird, und statt Weihnachtsgeschenken machen wir eine größere Spende. Wir dürfen gemeinnützige
Projekte
unterstützen. Da suchen wir uns immer so ein bisschen was aus, was eben in Karlsruhe in der Umgebung liegt. Da werden viel Familien unterstützt, und ich habe diesen Stiftungsfonds auch ganz bewusst sehr breit gefächert gewählt, dass ich ganz viele Möglichkeiten habe, einfach Leute zu unterstützen. Das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal auch von diesem Stiftungsfonds.
Wie finden Sie diese Menschen oder melden die sich bei Ihnen?
Es melden sich viele bei uns, und wir haben natürlich auch immer Augen und Ohren offen. Wir machen auch viel über Pfarrgemeinden. Wenn wir da irgendwas hören, da kann man dann auch so ein bisschen gezielt was machen. Und was wir natürlich auch noch tun, um da so ein bisschen Geld einzusammeln für diesen Stiftungsfonds, wir organisieren manchmal Konzerte. Aha. Und da habe ich einen Organisten und einen Schlagzeuger, die spielen in der Kirche Rockmusik auf einer Kirchenorgel. Kann ich nur empfehlen. Okay. Am 5. November findet wieder eines statt in
Osnabrück. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ansonsten, wir haben etliche Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen, die also ihrer Bewunderung Ausdruck verleihen, mit welcher Kraft sie dieses neue Leben angenommen haben. Zum Schluss der Sendung gefragt, was stärkt einen am meisten? Ist es diese Kombination, mit anderen Menschen reden zu können und, damit das überhaupt funktioniert, auch ein gutes soziales Netz zu haben?
Definitiv. Also ich denke schon, dass es wirklich dieses breit gefächerte große Netzwerk ist, das ich schon immer aufgebaut habe. Ich war eigentlich immer so ein Netzwerker, und die Familie, meine Eltern, meine Schwester, wenn ich die nicht hätte, wenn ich dieses große Netzwerk nicht hätte, wäre ich da echt untergegangen. Die haben mich so lange getragen. Ja.
Tja.
Da. Dankeschön für alle. An alle.
Vielen Dank, Frau Falkenberg. Das ist mein Dank.
Sehr
an Sie.
Gern.
Und alles Gute für die Zukunft.
Eins gehört.